Ganze 67% von euch halten ein Social-Media-Verbot bis zu einem gewissen Alter für notwendig und richtig. Das hat eine kleine, aber wie immer feine Instagram-Umfrage, die wir kürzlich geschaltet haben, ergeben.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Community-Format hier im Spotlight Medienbildung Podcast, wo wir über euer Feedback sprechen. Ja, Kevin, du hast es gerade gesagt, wir haben eine kleine Umfrage geschaltet bezüglich unserer letzten Folge, in der du mit Vera über die Pros und Cons eines Social-Media-Verbots oder einer Social-Media-Altersbeschränkung gesprochen haben. Lass uns doch mal direkt eintauchen in das, was da so zurückkam aus unserer Community.
Genau, wir haben ja einige Fragen nochmal einfach zurückgestellt und da können wir ein bisschen vielleicht mal so ein kleines Stimmungsbild einfach mal wiedergeben, wie ihr eigentlich zu der Sache so steht. Und zwar die erste Frage, die wir gestellt hatten an euch war, was eben euch als erstes bei der Verbotsdebatte um Social Media eigentlich in den Kopf kommt. Und da hatten wir zwei Möglichkeiten vorgegeben, nämlich Schutz bzw. Teilhabe. Warum? Weil das genau diese zwei Pole sind, wo vor allen Dingen die Debatte eigentlich sich die meiste Zeit drum dreht. Und da ist es sehr spannend eigentlich zu sehen, dass 71% der Menschen, die sich rückgemeldet haben, wirklich pro Schutz sich ausgesprochen haben und das als wichtigsten Grund eigentlich markiert haben. Und nur in Anführungsstrichen 29% haben Teilhabe eben angegeben. Was sagt das so ein bisschen aus? Tatsächlich, dass wahrscheinlich von den meisten von euch eigentlich dieses Problem oder die Probleme, die mit Social Media, mit suchtförmiger Social Media Nutzung verbunden sind und all die Erscheinungsformen, die wir sonst eben da so mitbekommen, als so gravierend eigentlich eingeschätzt werden, dass gerade dieser Schutzgedanke in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das finde ich schon mal ist ein sehr wichtiger Anhaltspunkt. Wir haben uns zwar in der Folge natürlich auch sehr für diesen Teilhabegedanken ausgesprochen und auch Vera hat sich da sehr für stark gemacht, aber gleichzeitig finde ich, zeigt diese Rückmeldung wie gravierend eigentlich und wie gefährlich letztendlich auch Social-Media-Plattformen gesehen werden von euch.
Es ging ja auch in deinem Gespräch mit Vera ganz viel darum, was bringt ein Verbot, wenn wir nicht gleichzeitig auf der anderen Seite Medienkompetenz fördern. Womit wir auch zu unserer nächsten Frage kommen, ich klammer jetzt mal diese Frage aus, die du ganz am Anfang schon vorgestellt hast, nämlich, dass 67% uns zurückgemeldet haben, dass sie ein Social-Media-Verbot bis zu einem gewissen Alter für notwendig halten. Was wir dann nämlich als nächstes gefragt haben, ist, was hältst du denn im Hinblick auf einen gelingenden Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Social Media am erfolgversprechendsten? Und da haben dann entgegen dem, was man jetzt vermuten könnte, wenn ja 67% sich für ein Mindestalter aussprechen, nur 9% abgestimmt, dass sie ein Mindestalter als am erfolgversprechendsten finden. 23% geben an, sie fänden es am erfolgversprechendsten, wenn gegen Manipulationen auf den Plattformen vorgegangen würde. 68% geben an, wir müssen Medienkompetenz fördern. Was sagst du zu diesen Umfrageergebnissen und wie stehen die im Zusammenhang mit aber diesem Schutzgedanken und ja, wir brauchen ein Mindestalter?
Ja, es ist spannend, es ist wirklich so eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Fragen eigentlich oder den Ausgängen dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass man es so interpretieren kann, dass zwar Medienkompetenzförderung, also das, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, als die wichtigste Größe betrachtet wird, die eigentlich auch die entscheidende Lösung sein kann. Auf der anderen Seite das Ganze aber Zeit braucht, das aufzubauen. Wir wissen um die ganzen Herausforderungen, auch Medienkompetenz in die Schulen zu tragen. Wir haben in den vergangenen Folgen auch schon oft genug eigentlich die Probleme aufgezeigt, die es gibt. Und was ist dann das Naheliegendste in einer Kurzfrist sozusagen betrachtet? Und das ist dann eben ein Social-Media-Verbot an der Stelle. Und so kann ich mir das eigentlich nur erklären, dass deshalb trotzdem 67% sagen, eigentlich sollte es sowas geben.
Wir brauchen jetzt ganz schnell eine Maßnahme, um irgendwie unsere Kinder zu schützen. Gleichzeitig ist uns aber schon bewusst, dass es natürlich Medienkompetenz und Medienbildung braucht und dass das unverzichtbar ist. Aber wir brauchen irgendwie beides und vor allem brauchen wir etwas, was jetzt schnell funktioniert.
Genau, und das ist so ein bisschen auch in der Linie sozusagen oder auf Linie mit dem, was eben dieses Leopoldina-Papier, über das wir gesprochen haben, ja auch die Forschenden dort von sich gegeben haben. Also das ist ganz klar genau diese Position zu sagen, ja, das ist eigentlich nicht die Ideallösung, aber es ist das, was in der Kurzfrist ja vielleicht am ehesten umsetzbar ist, beziehungsweise ja auch am gravierendsten in der Kurzfrist vielleicht zu einer Lösung beitragen kann. Alles andere braucht viel mehr Zeit. Also auch dieser Punkt, für den ich mich auch in der Folge relativ stark gemacht habe, dieses also wirklich an die Plattform herangehen, was gegen die manipulativen Designs und auch Dark Patterns und so weiter zu machen. Das sagen ja hier circa ein Viertel der Befragten. Ja, auch das ist so etwas, was, glaube ich, schon als Lösungsmöglichkeit gesehen wird. Immerhin sind es ein Viertel, die das sagen. Aber gleichzeitig ist es irgendwie doch bewusst, ja, das wird auch alles irgendwo Zeit dauern. Genau.
Ihr hattet in eurer Folge so schön Frag Finn, die Kindersuchmaschine, zitiert. Kein Verbot ohne Angebot. Ganz spannend, dass Sie sich auch bei uns gemeldet haben mit einer privaten Nachricht über Instagram, die sich zu dem Thema nochmal folgendermaßen geäußert haben. Für uns vom gemeinnützigen Verein Frag Finn gilt in jedem Fall kein Verbot ohne Angebot. Genau, das hatten wir schon gehört. Ja, Kinder haben ein Recht auf digitale Teilhabe. Im besten Fall stehen dafür aber kindgerechte und sichere Angebote zur Verfügung. Wir beobachten allerdings seit Jahren mit Sorge ein enormes Schwinden von solchen, insbesondere nicht kommerziellen Angeboten. Neben Debatten um Schutz und Befähigung braucht es unbedingt auch den Diskurs darüber, wie neue, attraktive und sichere Angebote für Kinder entstehen können. Diesen Punkt vermissen wir aktuell gänzlich in der Debatte. Und da hattet ihr ja auch den Punkt hattet ihr ja auch aufgegriffen. Was gibt es denn für Alternativen? Wir können nicht einfach etwas, was dem Rest der Gesellschaft zur Verfügung steht, eben für gesellschaftliche Teilhabe, wegnehmen, Jugendlichen, ohne eine Alternative zu bieten oder ein neues Angebot, in dem auch in einem sicheren Umfeld überhaupt erlernt werden kann. Wie funktioniert denn Social Media? Was möchte ich da von mir teilen, dass das erstmal in einem sicheren Umfeld passiert?
Ja, genau für dieses die Wichtigkeit dieses Erfahrungslernens, dass es also irgendwo einen geschützten Raum gibt, um trotzdem aber diese mit Social Media verbundenen auch Opportunitäten und Chancen halt wahrzunehmen, das haben wir in der Folge in der Tat ziemlich stark gemacht und das ist, man hätte es nicht besser sagen können, als es hier Frag Finn eigentlich auf den Punkt gebracht hat. Und da war es auch ganz spannend, dass genau in der Richtung uns dann auch nochmal eine Zuschrift über unsere E-Mail-Adresse erreicht hat, spotlight@digitale-helden.de. Da hatten wir eine Zuschrift eben zu verzeichnen, die genau in diese Kerbe halt reingegangen ist und ganz konkret danach gefragt hat, ja, ihr sprecht davon, dass es immer weniger solcher Angebote gibt, aber was gibt es denn da eigentlich noch? Und da haben wir uns jetzt auch nochmal Gedanken zugemacht und ein paar Empfehlungen können wir euch da an dieser Stelle mit an die Hand geben. Einmal das angesprochene Frag-Finn-Angebot. Das ist eine klasse Kindersuchmaschine, die auch schon seit vielen Jahren besteht, wo im Endeffekt die Ergebnisse durch Medienpädagoginnen und Medienpädagogen kuratiert sind. Das heißt, man kriegt nur einen zugeschnittenen, kindgerechten Suchergebnisse ausgespuckt. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die wir geben können, um gerade jetzt Informationssuche zum Beispiel gezielt mal in einem geschützten Rahmen zu erleben, wo es wirklich auch kindgerechte Ergebnisse nur gibt. Darüber hinaus haben wir dann zum Beispiel das Angebot Hanni Sauland, das vor allen Dingen so, wenn es um politische Informationen geht und politische Wissensbestände, diese kindgerecht aufarbeitet. Vor allen Dingen so im Alter von 8 bis 14 Jahren ist es geeignet, schafft da eine gewisse einfache und verständliche Darstellung, gerade zu allem Möglichen, was mit Politik irgendwo zusammenhängt und bietet verschiedenste Angebote letztendlich, wo auch der Fokus sehr stark aufs Mitmachen irgendwo gelegt wird. Also auch eine klare Empfehlung. Und darüber hinaus auch sehr spannend tatsächlich, wenn wir jetzt wirklich so auf, ich sag mal, Social Media Funktionalitäten geben, wo es ja immer genau die Schwierigkeit ist, was kann das eigentlich ersetzen? Da gibt es einmal das Angebot knipsclub.de. Das ist so eine Art Foto-Community, richtet sich an 8- bis 12-jährige Kinder. Ziel ist es da eigentlich auch, so einen geschützten Raum zu schaffen, wo man im Endeffekt genau diese Funktionen, wie zum Beispiel Fotos machen, veröffentlichen, kreativ mit ihnen umgehen, auch erproben kann in einem geschützten Rahmen, im Rahmen einer geschlossenen Community. Und wo diese Mechanismen des Likens, des Kommentierens, also der Interaktion auch dort schon, ja, aber in einem sicheren Rahmen eben erlernt werden können.
Genau, dann gibt es noch kindersache.de, das ist vom Deutschen Kinderhilfswerk und richtet sich an Kinder zwischen 8 und 13 Jahre. Und das kommt auch so ein bisschen an das, was Social Media alles so vereint, ran. Also da kann ich Informationen zu allen möglichen Themen, die gerade relevant sind in der Welt, finden. Und ich kann aber auch über die Mitmachsparte eigene Artikel schreiben, Geschichten hochladen, Videos posten, aber eben in so einem geschützten, kontrollierten Rahmen. Das heißt, ich habe da einmal diese Aspekte, ich kann mich informieren, was ich auf Social Media ja auch tun kann, aber hier sind die Informationen eingeordnet. Und ich kann aber auch selbst teilhaben, indem ich Videos von mir hochlade, Texte verfasse und einfach aktiv die Plattform mitgestalte.
Ja, und alle diese Angebote, du hast es gerade gut angerissen, haben eigentlich gemein, dass das, was sie ausspielen und was sie bieten, eigentlich kuratiert ist, eben meistens von Medienpädagoginnen und Medienpädagogen. Sprich, es gibt einen Filter. Das ist genau der große Unterschied eben zu Social Media Plattformen. Da haben wir diesen Filter eben nicht. Es ist toll zu sehen, dass es diese Angebote gibt, wo eben genau dieser geschützte Raum besteht. Auch wenn das natürlich von den Funktionalitäten bei Weitem wahrscheinlich nicht daran heranreicht, was halt später dann die Social-Media-Plattformen bieten. Aber es ist ein guter Einstieg. Gleichwohl muss man in Zukunft wirklich daran denken, auch noch weitere Angebote zu schaffen, weil genau wie Fragfin eben bemerkt hat, leider Gottes ist da wie immer zu wenig Geld eigentlich
wieder. Ja, einige Angebote sind auch eben schon wieder verschwunden, die es früher gab. Und was ich auch hier jetzt auffällig finde, das sind zwar super Empfehlungen, die wir auch hier jetzt geben können, aber auch hier wird so dieses Alter 14-, 15-Jährige ausgelassen. Also das fehlt einfach. Es ist irgendwie für Kinder bis zu einem gewissen Alter, bis 12, 13, wo es auch noch ein bisschen kindlicher sein darf, einfacher wohl ja alternative Angebote zu schaffen und zu finden. Aber gerade so dieses Teenager-Alter, wo dann vieles schon zu kindlich ist in der Ansprache, da fehlt es einfach an Angeboten. Und das hatte eben eine andere Nachricht, die uns auf Instagram zugespielt wurde, auch bemerkt. Es beginnt damit, dass es Alternativen braucht, die von jungen Menschen akzeptiert und angenommen werden. Weil das ist schön, wenn es eben Angebote gibt. Wenn die sich aber häufig eben doch noch an jüngere Kinder richten, dann kann ich da als 14-Jährige auch nicht so viel mit anfangen. Und da wäre einfach ganz klar die Aufgabe, dass da Geld rein investiert werden muss, Zeit rein investiert werden muss, um solche Angebote zu schaffen. Oder die bestehenden Plattformen so anzupassen, dass es für diese Altersgruppe auch einen sicheren Raum gibt, um sich auszuprobieren und sich zu informieren.
Ja, in der Tat. Und mir fällt gerade noch ein spannendes, sehr aktuelles Angebot, was ein bisschen in eine andere Richtung geht, ist die sogenannte Frei-App, frei mit 2i geschrieben. Das ist ganz frisch erst rausgekommen, ist gefördert von der Villa Schöpflin, Zentrum für Suchtprävention und der Beisheim-Stiftung. Und das hat so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel nochmal darauf. Da geht es jetzt nicht darum, die Funktionalitäten von Social Media und dieses Erfahrungslernen in einem sicheren Rahmen irgendwie zu ermöglichen, sondern sehr stark das, was auch bei der Social Media Verbotsdebatte eine Rolle spielt, also diese Suchtdynamiken, dieses zu lange in Social Media sich aufhalten und hängen bleiben, das soll dort eigentlich zum Thema gemacht werden und im Rahmen der ganzen Familie eigentlich bearbeitet werden. Finde ich einen super spannenden Ansatz. Worum geht es da im Einzelnen? Das ist ein 21-Tage-Programm, was dann zu einer bewussten Nutzung digitaler Medien und eben Prävention von Internetnutzungsstörungen im Alter von 11 bis 15 Jahren angedacht ist. Aber es bezieht sich eben auf die ganze Familie und bezieht auch alle sozusagen mit ein, also Eltern, andere Erziehungsberechtigte kann auch in Verbindung mit Schulen tatsächlich wahrgenommen werden, dann läuft das über Workshops auch und wird begleitet entsprechend, aber es kann eben auch ohne quasi Schulanwendung von Familien genutzt werden. Da gibt es eine frisch veröffentlichte Beta-Version, die ab Mitte September eben auch zur Verfügung steht. Und das ist also auch sehr partizipativ entwickelt worden. Also das merkt man auch, die Jugendlichen werden dort von vier Guides sozusagen über Challenges und Aufgaben, Quizfragen, ja, eigentlich so ein bisschen spielerisch und auch über Gamification-Elemente dafür sensibilisiert, ja, dass eben Social Media diese suchtförmigen Mechanismen hat, wie man damit umgehen kann, wie man sich auch selbst begrenzen kann, seine Zeit auch vielleicht mit anderen wertvollen Dingen verbringen kann. Gleichzeitig gibt es auch eine Elternecke sozusagen. Ja, es ist eigentlich für jeden was dabei und das Ganze wird moderiert von dem Arzt, Kabarettisten und Wissenschaftsjournalisten. Eckhard von Hirschhausen ist also auch prominent eigentlich sozusagen besetzt. Genau, ja.
Ja, super spannende Angebote, die es da auf jeden Fall gibt. Auch, was ich super interessant finde, ist dann dieser Ansatz, dass die ganze Familie mit eingebunden wird. Also, dass auch nochmal da so der Fokus drauf liegt, das ist ja kein reines Problem der Jugendlichen oder der Kinder, irgendwie den Umgang mit Social-Media-Apps zu erlernen, sondern da müssen wir alle, da können wir alle noch was lernen. Und auch gerade wir Erwachsenen, die da genauso von betroffen sind, von diesen Mechanismen auf Social Media.
Ja, das mit der Vorbildfunktion ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt, den wir als Erwachsene definitiv mehr ernst nehmen sollten auch, weil ganz viel Mediennutzungsverhalten der Kinder ist auch letztendlich einfach sozial erlernt. Und das gilt tatsächlich auch für Lehrkräfte letztendlich. Also wir haben das in der ersten Folge ja auch, wo wir über das private Handynutzungsverbot gesprochen haben, was ja auch in Hessen an Schulen eben gilt, auch schon mal angerissen. Auch dort macht es natürlich Sinn, auch sich als Lehrkraft mal zu fragen, inwiefern kann ich auch hier mit gutem Vorbild vorangehen? Weil nur dann schafft man eigentlich auch partizipativ und gemeinsam eine Lösung, die für alle gilt und entsprechend dann auch durchsetzbar ist.
Ja, ist ganz wichtig. Du hattest es am Anfang der Folge gesagt und du hattest auch mit Vera im Gespräch ganz viel darüber geredet, dass sich diese ganze Debatte ja so bewegt zwischen den Polen Schutz und Teilhabe. Wir haben jetzt vor allem Kommentare besprochen, in denen eben dieser Teilhabeaspekt genannt wurde, welche Alternativen gibt es für mein Kind oder für Jugendliche generell, dann stattdessen Angebote zu nutzen. Ich würde jetzt nochmal aus einer etwas längeren Nachricht vorlesen, die wir zu dem Thema bekommen haben, die eben diesen Schutzaspekt jetzt nochmal stärker aufgreift. Und zwar hat uns da ein Elternteil geschrieben. Ich fange jetzt in der Mitte der Nachricht an. Ich lese nicht die ganze Nachricht vor, aber eben diesen einen Teil. Zitat: Ich schätze, immer noch mindestens 70% der Eltern denkt entweder egal, was mein Kind da so macht, oder wir haben das im Griff. Und es ist definitiv nicht so. Ich möchte nicht, dass mein Grundschulkind unbegleitet Gewaltbilder, Hetze, gefährliche Challenges, gestörtes Essverhalten, Pornografie, Aufforderungen, sich oder andere zu verletzen etc. in irgendwelchen Bildern, Videos oder Chats sieht. Und das lässt sich leider nicht verhindern, wenn es in der Schule oder in der Freizeit mit Kindern zusammen ist, die freien Internetzugang oder Social Media haben. Deshalb sehe ich ein Verbot derzeit als einzige Chance, die Kinder davor zu schützen. Hm. Was fällt dir da als erstes ein?
Ja, ist eine starke Aussage, ist genau im Gegensatz zu einem anderen Kommentar, der ja vom Schnellschuss gesprochen hat, also dass ein Verbot eben Schnellschuss wäre. Es ist genau das Gegenteil davon. Verstehen kann ich das.
Das sind berechtigte Sorgen.
Es sind berechtigte Sorgen, die gerade auch Eltern haben. Auf der anderen Seite ist halt, finde ich, wie soll ich sagen, die einzige Lösung darf nicht in einem Verbot eigentlich gesehen werden. Das ist ein Teil einer Lösung. Es darf mich aber eigentlich nicht davon abhalten, meine eigene Verantwortung auch als Elternteil wahrzunehmen. Finde ich immer ganz wichtig. Medienerziehung ist nun mal auch Elternaufgabe. Wir wissen, dass das immer schwieriger wird in einer Zeit, die immer schnelllebiger wird, in einer Zeit, wo buchstäblich die Zeit auch am Tag immer weniger wird, sich überhaupt mal mit einem Kind dahinzusetzen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Diese Slots werden quasi immer enger, das ist bewusst. Deswegen muss Schule ja auch den Anteil eben leisten. Aber wie kann dieser Anteil nur aussehen? Der kann nur über effektive Medienkompetenzförderung eigentlich gefüllt werden. Das heißt, wenn diese Begleitung über Eltern, über die Vermittlung eben von Medienkompetenz nicht stattfindet und man sich rein auf so ein Verbot verlässt, finde ich es persönlich, und ich glaube, das sehen wir alle so hier, schwierig. Mhm. Also deswegen emotional total nachvollziehbar. Und es ist auch, wir haben uns ja auch dafür ausgesprochen, es kann sehr sinnvoll sein, so ein Verbot. Gleichzeitig darf es die eigene Verantwortung, nicht aus der eigenen Verantwortung lassen und auch nicht den Fokus von der Wichtigkeit von Medienbildung wegrichten. Mhm.
Ich glaube, das funktioniert nur zusammen. Ich glaube tatsächlich, dass das in diesem Kommentar auch gar nicht drinsteckt. Also hier ging es ja auch vor allem darum, selbst wenn ich als Elternteil mich damit auseinandersetze und mich um Medienbildung kümmere und mit meinem Kind das zusammen mache, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass andere Eltern das auch tun. Und wenn mein Kind vielleicht noch kein Social Media nutzen darf, aber es hat dann eben im Freundeskreis andere Kinder, die das eben schon tun dürfen, dann wird mein Kind automatisch mit diesen Inhalten trotzdem in Kontakt kommen. Und da so ein bisschen das Dilemma, ich tue doch schon so viel, aber ich kann es nicht kontrollieren, es ist außerhalb meiner Kontrolle. Und die Person schreibt ja auch, deshalb sehe ich ein Verbot derzeit als einzige Chance, die Kinder davor zu schützen, was ja so ein bisschen das andeutet, was du gerade auch meintest, so es gibt irgendwie vielleicht im Moment noch, das müsste sich aufbauen. Also wir brauchen die Medienbildung, aber die braucht Zeit. Und was haben wir jetzt gerade für Handlungsmöglichkeiten? Und da so dieses Zusammenspiel aus, wir brauchen jetzt schnell Schutz, aber wir dürfen das andere nicht vergessen und mit einem Verbot ist es nicht gelöst.
Ja, tatsächlich habe ich auch diesen letzten Satz gerade vergessen oder aus meinem Kopf verloren. Alles gut,
deswegen lese
ich ihn
nochmal vor.
Und das vollkommen recht, genau. Ja. Wenn es da stärker drauf abzielt, genau da reinzugehen, also genau das klarzumachen, ja, es ist nun mal so, dass meine Verantwortung an der eigenen Haustür jetzt endet. Ich habe keine Auswirkung darauf, keinen Einfluss darauf, wie das bei anderen Kindern eben stattfindet, Medienerziehung, dann ist das genau dieses Dilemma, was du sagst. Und dann kann halt das Ganze auch wirklich nur als Mix funktionieren. Aber ein Verbot kann in dem Fall dann auch ein wichtiger Bestandteil
sein. Aber auch gerade deswegen ja auch nochmal, da wird ja auch nochmal so klar, wie wichtig eben die Rolle der Schule hier ist in der ganzen Debatte. Weil genau, meine eigene Verantwortung als Elternteil hört an der eigenen Türschwelle auf. Ich kann nur Einfluss auf das haben, was meine Kinder dürfen oder nicht dürfen. Aber in der Schule können wir alle Kinder irgendwie erreichen und auch möglichst viele Eltern erreichen und das Thema besprechbar machen und Medienkompetenz fördern und über genau solche Dinge diskutieren im schulischen Rahmen. Also auch da einfach die Schlüsselrolle von schulischer Bildung und von Medienbildung in der Schule als vielversprechendster Lösungsansatz, um da irgendwie gesamtgesellschaftlich ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, eben weil da auch alle letztendlich zusammenkommen, ne? Das ist einfach der einfache Grund letztendlich. Und genau, da muss Veränderung stattfinden. Wir hoffen, dass wir das auch in kleinen Schritten anregen können, zum Beispiel mit unserem Unterrichtsimpuls, den wir auch genau zu dem Thema hier entwickelt haben. Genau, schaut da gerne auch mal rein, den haben wir auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Genauso wie die ganzen Empfehlungen, die wir in der heutigen Folge angesprochen haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr weiteres Feedback oder Fragen habt zu den Themen, die wir besprechen, meldet euch jederzeit entweder per Mail unter spotlight@digitale-helden.de oder zum Beispiel über unseren Instagram-Kanal. Vielen Dank und
ich danke
bis zum nächsten Mal.
Auf bald.